zur Bescheidenheit. Vielleicht, damit ich alles durchkriege, darüber nur ein wenig. Es ordnet sich aber ganz gut ein in die bisher betrachteten beiden ersten moralischen Werte. Der Fleiß, der angeblich den Preis da garantieren sollte, bringt gar nicht den Erfolg. Die Sparsamkeit antwortet darauf und sagt, ja, die Mittel sind knapp. Aber Sparsamkeit überwindet nie den Zustand knapper Mittelversorgung. Die Bescheidenheit antwortet auf diese beiden Prämissen. Wenn der Fleiß den Erfolg nicht bringt und die Sparsamkeit aus dem Zustand knapper Mittel nie herausführt, dann muss man eben die Messlatte beim Wollen tiefer legen. Weniger wollen, bescheiden sein. Das wäre eine Lösung, die freilich unter einem gewissen Widerspruch leidet. Denn immerhin stellt ja der Blick des Moralisten in die Welt fest, es kollidieren Bedürfnis und Wirklichkeit. Das, was ich vom Leben möchte, das kann ich mit dem, was ich dem Leben abgewinne, nicht haben. Bedürfnis und Wirklichkeit kollidieren. Aber er kritisiert nicht die Wirklichkeit, weil sie die Leistung nicht hergibt, sondern er kritisiert das Bedürfnis und stuft es herab. Bescheidenheit. Will nicht nur bescheiden leben, also mit spärlichen Mitteln sich ausrüsten, sondern er will bescheiden sein. Also so etwas wie eine reduzierte Anspruchshaltung pflegen, sodass er dennoch in einem Leben, das die Mittel schuldig bleibt, dennoch in dem Bewusstsein des geglückten Lebens zurechtkommt. Freilich, dadurch, dass Menschen diesen Gedanken anstellen, Bescheidenheit wäre doch ein Weg zum Erfolg und zur Harmonie, einfach weniger verlangen, begehen sie einen Widerspruch gegen das Interesse, das sie auch haben. Das Interesse ist ja nicht deswegen erloschen, dass man sich zu seiner Beschränkung beschließt. Und deswegen ist auf diesem Feld den Menschen sehr vertraut der Übergang, dass Bescheidenheit aus Berechnung gepflegt wird. Also, man kommt zu seinem ersten Bewerbungsgespräch und tritt bescheiden auf. Worauf rechnet so einer? Das steht schon in den Unterlagen von Coaches drin, worauf so einer rechnet. Der will natürlich seine Bescheidenheit honoriert haben. Entweder weil ihm der Vorzug vor anderen gegeben wird oder weil der Chef beim Gehalt eins drauflegt. Arbeiter kennen die merkwürdige Beschwerde, dass sie sagen, unsere Lohnbescheidenheit in Bochum bei Nokia ist uns nicht honoriert worden. Also geben auch die bekannt, dass sie, wie der Moralist, den ich eingangs kritisiert habe, auf einen Ertrag spekulieren, der sich mit dieser Bescheidenheit, die sie gegen ihr Interesse richten, dann doch dem Interesse dienen möge. Und es gibt sogar als von Moralisten selbst gekannte, manchmal sogar zur Ironie und zum Witz ausgestaltete Erkenntnis darüber, wie sehr die Bescheidenheit das Werkzeug für die Verfolgung von Interessen ist. So gehen schon alte Reime von Kindern. Bescheidenheit, Bescheidenheit, verlass mich nicht bei Tische und gib, dass ich zur rechten Zeit das größte Stück erwische. Das ist, habe ich nachgelesen, bei Professor Bollnow, die Tugenden im Wandel der Zeiten, wer das mal nachschlagen möchte. Ich habe vergessen, das Buch mitzubringen. Es ist ein Ausbund von Anekdoten dieser Art, an denen sich unter anderem ablesen lässt, dass so großartig der Wandel der Tugenden nicht ist. Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit untergliedert sich in zwei Abteilungen. Einmal tritt die Forderung nach Ehrlichkeit in der Moral im Hinblick auf praktische Lebensfragen auf. Und ein anderes Mal tritt die Forderung auf, als die Wahrhaftigkeit beim Urteilen und bei der Äußerung von Gedanken. Fangen wir mal mit dem ersten an. Die Forderung nach Ehrlichkeit in den praktischen Fragen des Lebens. Gemeint ist damit so ein Imperativ wie der folgende: Man soll sich an Gesetze und Gebote halten und nicht betrügen. Und man weiß, die Welt ist von dieser Übung eigentlich voll. Es gibt Leute, die machen Schwarzarbeit oder hinterziehen die Steuer. Ja, die sind in diesem praktischen Sinne unehrlich, am Gesetz vorbei wird gearbeitet oder die Steuererklärung wird geschönt. Stiftungen gründen die ganz Großen, weil sie den Staat als Schaden ihres Geldbeutels erfahren, die Leute, die so verfahren. Die wollen dem Fiskus entgehen, nicht besteuert werden. Es gibt auf dem Feld der Wohnungssuche im Verhältnis zwischen Mietern und Vermietern auch immerfort so einen Übergang, wie man sich auf einem studentischen Wohnungsmarkt eine Wohnung erschleicht. Dann muss man sich erstens verkleiden, wenn man beim Vermieter vorspricht. Man muss am Ende sogar noch eine Ehe vortäuschen, die es gar nicht gibt, nur damit man mit seiner Liebsten in so eine Bude einziehen kann. Alles gelaufen, alles gemacht, alles erlebt. So was wird gemacht. Man muss, um dort ein Interesse durchzubringen, etwas vortäuschen. Ja, und auch in der großen Welt des Kommerz, unter den Kaufleuten, kennt man das ja, dass die untereinander Wechsel ausstellen und wenn sie dann die Zahlung schuldig bleiben, die sie leisten müssen, dann fangen sie an, auf Wechseln zu reiten. Weiß der Teufel, wie das geht, aber es ist viel Fantasie gefragt, Zahlungsfähigkeit zu fingieren. Darüber hat sich schon der alte Tucholsky lustig gemacht und gesagt, Kaufleute haben keine Fantasie, außer wenn sie nicht zahlen können. Da werden sie geradezu fantastisch, ja? Der Moralist mit Blick auf diese Wirklichkeit, wo Menschen geltende Gesetze umgehen, Betrug vornehmen, praktisch unehrlich sind, pflegen ihre Vorliebe für die Ehrlichkeit zunächst einmal mit dem Hinweis darauf, dass die Lüge Schaden produziert. Mit der Lüge kommt Schaden in die Welt, und zwar bei den anderen, die in diesem praktischen Sinn belogen, betrogen werden. Das stellt die Welt, aus der ich jetzt meine Beispiele genommen habe, und das ist die Welt, in der wir leben, das stellt diese Welt auf den Kopf. In der Welt, in der wir leben, ist die Wahrheit genau umgekehrt. Die Lüge ist die Folge davon, dass die Interessen sich wechselseitig schädigen, also nach Wegen suchen, wie man gegen einen anderen doch noch seinen Vorteil erringen kann. Die Lüge ist die Folge von Gegensätzen und nicht der Grund dafür, dass Gegensatz und Schaden in diese Welt reinkommen. Die setzt bestenfalls noch eins obendrauf, die Lüge. Die Lüge, von der also der Moralist meint, das ist die Art, wie durch den Betrug anderer der eigene Erfolg zum Schaden Dritter organisiert wird. Das krankt zum anderen daran, dass nicht mal diese Behauptung sich halten ließe. Lüge ist in dieser Welt gar keine Erfolgsstrategie. Diese Welt unterscheidet sich nach Arm und Reich, sehr wohl, klar. Aber da gilt doch nicht, Erfolg hat, wer die meisten lügen kann, sondern Erfolg hat, wer die meisten Mittel hat. Und umgekehrt, dass man sagen könnte, Ehrlichkeit wäre vielleicht der Erfolgsweg, der es dazu bringt, ohne andere zu beschädigen, den eigenen Erfolg sicher zu machen. Ja, das gilt gewiss in dieser Welt auch nicht. Die 6 Millionen handgezählten Arbeitslosen sind sicher der Mehrzahl nach ehrliche Leute. Und die Leute, die da ihren Schaden einstecken, haben ja mit ihrem Seufzer, den man da kennt, mitunter auch ihre Vorstellung davon, dass sich die viel gepriesene Ehrlichkeit nicht in Erfolg ummünzt. Die sagen zum Beispiel, der Ehrliche ist letztlich der Dumme. Und das meint nicht, dass er einen geistigen Defekt hat, sondern dass er zu dem Erfolg nicht kommt, von dem Moralisten sagen, der ließe sich doch eigentlich machen, und zwar ohne andere zu schädigen, wenn jedermann ehrlich ist. Dass das gar nicht die Wahrheit ist über die Tugend der Ehrlichkeit. Das kann man auch dem verdächtigen Lob entnehmen, mit dem sie angepriesen wird. Wenn nämlich gesagt wird, ehrlich währt am längsten oder Lügen haben kurze Beine, dann wird in Wahrheit kein Vorteil versprochen, sondern der Vorteil besteht bestenfalls in der Vermeidung eines Nachteils. Lügen haben kurze Beine heißt, den schnappen Sie als erstes, der muss in den Knast, der kassiert einen Schaden. Was wird dem Ehrlichen versprochen? Nur das, dass ihm ein Schade erspart bleibt, der den anderen ereilt. Also in diesen praktischen Fragen scheint mir die Auffassung, Ehrlichkeit ist so etwas wie ein Königsweg zum Erfolg und zur Eintracht unter den Menschen, die sich nicht betrügen, nicht stimmig zu sein. Aber das gilt nicht nur auf dem praktischen Feld. Die Ehrlichkeit im theoretischen Sinn ist da nach meiner Auffassung gar nicht besser. Die Ehrlichkeit im theoretischen Sinn kommt in der Moral auf als die Forderung, sprich deine Urteile und Gedanken offen, unverfälscht aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin kein Anhänger der Lüge. Aber mit der Ehrlichkeit habe ich eigentlich seit Kindesbeinen schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn zum Beispiel die Knaben vom Bolzplatz nach Hause kommen, war oft die obligatorische Frage fällig, hast du geraucht? Erster Fall, ich gebe alles zu, Peng, Backpfeife. Zweiter Fall, ich sage nein, Peng, Backpfeife, auch noch Lügen. Ist doch wieder schwer zu entscheiden, was da jetzt besser ist. Ein paar Jahre später, gibt sicher hier Menschen mit einer vergleichbaren Erfahrung, habe ich mich öfter in Uniseminaren umgetan und versucht, das, was man schon so als kleiner Marxist wusste, über die Wissenschaft, die in solchen Gebäuden gelehrt wird, an den Mann, an den Studenten zu bringen. Zum Beispiel im Politologieseminar. Wenn man da auftritt und sagt, Herr Professor, Demokratie ist doch in Wirklichkeit kein Wunschkonzert, sondern ein Herrschaftsinstrument. Das ist meine ehrliche Meinung. Da erntet man doch nicht Standing Ovations für seine Ehrlichkeit. Mir haben die rote Karte gezeigt, weil ihnen die Auffassung nicht schmeckt. Da kann man doch nicht sagen, die Ehrlichkeit adelt den Menschen und seinen Gedanken. Nehmt den Umkreis noch ein Stück weiter. Der Angestellte, der zum Chef geht und sagt, ehrlich gesagt, mein Lohn gemahnt an Ausbeutung. Der bekommt eher seine Papiere als eine Lohnerhöhung. Also was soll denn der Quatsch zu sagen, wer sich zu seiner Ehrlichkeit bekennt, immer offen seine Meinung, seine Auffassung darbietet, der hat in dieser Welt Respekt verdient. Stimmt hinten und vorne nicht. Dennoch, immerfort wird Ehrlichkeit verlangt. Warum eigentlich, wenn das ausgesprochene ehrliche Wort gar nicht einfach geachtet wird, um dessen Willen, weil es ehrlich war? Warum wird sie denn dann immerfort verlangt? Sei ehrlich. Verlangt wird sie. Die Offenlegung der eigenen Absicht und Auffassung, nicht wegen der Geltung, sondern wegen der Kontrolle, die man darüber ausüben will. Man will nämlich prüfen, den Menschen, den man zur Ehrlichkeit auffordert, ob und wie weit seine Absichten und Meinungen mit den geltenden Standards und sittlichen Regeln und Gepflogenheiten in Übereinstimmung sind und inwieweit nicht? Harmonierender Wille und Anstand oder ist es ein Abweichler? Das will man prüfen können und das ist der Gehalt der Forderung, sei ehrlich. Natürlich, wenn Menschen vor einer Instanz stehen, die ihnen schaden kann, dann weiß auch jeder, wenn die Sanktion droht, dann verbergen sie lieber was. Aber selbst so ein Verhältnis von Betriebsherr und Angestellter gibt mir ein Beispiel dafür, dass das, was ich als den Inbegriff der Forderung der Ehrlichkeit hier karikiert oder skizziert habe, der wirkliche Gehalt ist. Wenn einer dauernd zu spät zu seinem Arbeitsplatz kommt und zum Chef zitiert wird und zum 7. Mal die Leier ablässt, er ist im Stau stecken geblieben, dann fliegt er entweder raus oder kriegt eine rote Karte gezeigt oder nicht und der Chef nimmt ihn bei anderer Gelegenheit, wenn da ein stimmiges Verhältnis vorliegt und die Chemie stimmt, mal zur Seite und sagt, jetzt mal ehrlich, Müller, war es wieder der Suff oder war es wirklich der Stau? Dieses jetzt mal ehrlich will sagen, jetzt wo die Sanktion nicht droht, ich spreche jetzt von Privatmensch zu Privatmensch, leg doch mal offen, wie wirklich dein Verhältnis zu Sitte und Anstand ist. Du hast doch wieder gesoffen, oder? Deswegen, weil dies das Bedürfnis ist, Offenlegung einer Auffassung zwecks Überprüfung am Maßstab des Gebotenen, des Anständigen, tritt auch in der Regel als Attribut zu ehrlich immer das Offen hinzu. Offen und ehrlich sein, nicht verbergen, was man an Absichten und Gedanken hegt. Weil sowas von Sanktionen bedroht ist, weil Leute sich mit ihren Interessen gegenseitig schädigen, deswegen, weil die Welt so gebaut ist, kommen sie auf den Trichter, dass die Lüge ein Mittel sein könnte. Sie wollen verbergen, was ihnen zum Schaden gereicht. Und dieser Art, mit dieser Welt von Gegensätzen umzugehen, die verdient eine Kritik. Jetzt im engeren Sinne, die Lüge verdient eine Kritik. Und da Bürger sowas gar nicht kritisieren können, will ich nicht verabsäumen, mal zu sagen, wie man das richtig kritisiert. Die Lüge muss man nicht moralisch verteufeln, sondern man kann sie wirklich einer Kritik unterziehen. Was ist denn eine Lüge? Eine Lüge ist mehr als eine falsche Aussage. Das Mehr besteht darin, dass der, der da eine falsche Aussage trifft, ein Wissen hat um die Falschheit seiner Aussage. Warum äußert der eine Aussage, von der er selber weiß, dass sie nicht stimmt? Das tut er nur aus der Berechnung, dass er so einen Nachteil vermeidet oder einen Vorteil zum Nachteil anderer durchsetzt. Das ist die Berechnung. Wie kritisiert man das? Ja, die Falschheit der Aussage muss man dem Lügner nicht vorrechnen. Die kennt er ja selber. Aber den Fehler seiner Berechnung, den kennt er nicht. Und der Fehler seiner Berechnung liegt darin, dass die Lüge fehlende Mittel ersetzen könnte. Und das kann sie nicht. Bürger, die derselben Lage beiwohnen, haben auch eine Kritik an der Lüge. Aber eine moralische und ganz und gar falsche. Bürger sagen zur Lüge, das ist ein Verstoß gegen die Wahrhaftigkeit. Diese Heuchler, das untermauern sie das Argument mit dem Verweis, wenn das alle täten, ja im Übrigen tun es nicht alle und zwar in aller Regel mit einer bombenfesten moralischen Rechtfertigung, warum das notwendig ist. Jeder, der die Steuer bescheißt, also jeder, weiß einen guten, unabweisbaren Grund, warum das gerechtfertigt ist. Die Steuergesetze sind nämlich ungerecht. Den Großen wird zu wenig und den Kleinen zu viel abgenommen. Da muss man seine Werbungskosten aufblasen und ist zweimal um den Globus gefahren, damit das Kilometergeld stimmt. Ein Mann, der in seiner Ehe ein Auswärtsgastspiel hatte, Fremdgehen nennen sie das, der lügt seiner Partnerin die Hucke voll. Der weiß aber auch einen guten Grund, warum er es tut. Er will sie nicht verletzen. Auch ein hoher Dienst an einem allgemeinen Humanum. Lügen tun sie mit gutem Gewissen. Also von wegen, was wäre denn, wenn sie es alle täten? Sie tun es alle. Dem aber so zu begegnen, dass man sagt, und der Fehler liegt übrigens darin, dass das gegen die Wahrhaftigkeit verstößt. Das ist völlig abseitig. Denn der Lügner wollte seinen Vorteil für das Interesse, nicht die Wahrhaftigkeit. Hätte er die Wahrhaftigkeit gewollt, hätte er nicht gelogen. Also geht diese Kritik an der Lüge mit einem völlig äußeren Maßstab an einen Gedanken heran, der dem völlig fremd ist.